Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Es ist mir eine große Ehre, den wunderbaren Jürgen Ziewe heute bei mir begrüßen zu dürfen. Jürgen blickt auf 5 Jahrzehnte außerkörperliche Erfahrungen zurück, die er akribisch dokumentiert hat, über die er sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Er ist ein Bewusstseinsforscher, ja, wie es ihn wahrscheinlich in dieser Art nur einmal gibt im deutschsprachigen Raum. Seine Bücher, Der multidimensionale Mann, Blick in die Unendlichkeit und nicht zuletzt das neueste Buch Elysium entschleiert, sind aus der Szene der AKE-Interessierten absolut nicht mehr wegzudenken. Und ich freue mich, dass ich Jürgen heute mit meinen Fragen sowie auch mit den Fragen, die ich in meiner Community gesammelt habe, löchern darf. Ja, hallo, lieber Jürgen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mit dir zu sprechen.
Ich habe in der vergangenen Woche in meinem Newsletter schon ganz begeistert angekündigt, dass ich mit dir ein Gespräch aufzeichnen werde und habe auch meine Community eingeladen, Fragen zu schicken, wenn es etwas gibt, was vielleicht nicht während des Gespräches zur Sprache kommt, dann würde ich diese Fragen nochmal am Ende dranhängen oder ich versuche sie mit einzubauen, je nachdem, wo wir mit unserer Thematik landen zwischendurch. Aber da ist doch ganz reges Interesse gewesen und sind ein paar schöne Fragen dabei. Manches hast du sicherlich schon adressiert in anderen Videos, aber oftmals ist es ja so, dass man es erst versteht, wenn man es beim zweiten Mal hört oder auch beim dritten Mal. Ja. Ich darf vielleicht damit anfangen, dass ich sage, dass ich enorm dankbar bin für deine Arbeit, weil es mich auf meinem Weg immer mal wieder in ja Umgebungen gebracht hat, die ich nicht verstanden habe, wo ich das Gefühl hatte, das bilde ich mir alles ein, obwohl ich in meinem Workshop immer predige, es gibt keine Einbildung, sondern es bildet sich etwas ein. Aber man zweifelt natürlich. Und insbesondere mit deinem neuen Buch oder letztem Buch, Elysium entschleiert, was ich schon vor einigen Wochen einmal in diesem Podcast angesprochen habe, da habe ich mich extrem wiedergefunden und war dankbar und fast erlöst, weil doch so viele Details da sind, die ich vielleicht auch gar nicht unbedingt erwähnt hätte, weil ich mir nicht so sicher war. Ist das jetzt so oder ist es nicht so? Und ich denke, dir geht es ähnlich. Ohne Feedbacksystem ist es manchmal nicht so einfach, ne, zu wissen, was ist jetzt tatsächlich eine individuelle Realität, die ich dort beschreibe, oder eine Konsensrealität, die wahrscheinlich mehr Allgemeingültigkeit hat.
Ja, ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich mich an die Öffentlichkeit gebracht habe. Das Gute ist, ich bin von Berufs her Künstler und Künstler können leicht für verrückt erklärt werden und denen nimmt man das nicht übel, wenn die anfangs gehen. Da dachte ich, ja, wenn ich jetzt so Rechtsanwalt gewesen wäre, hätte ich mich überhaupt nicht rausgewagt, nicht? Aber das Gute ist, dass sich so eine Kommune gebildet hat, um dieses ganze Phänomen und das auch schon total Wissenschaftliches angepackt wird. Und die Leute, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die haben einfach alles zugestimmt. Einige Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe, habe ich dann mal an die Öffentlichkeit gebracht und habe dann gefragt, hat jemand auch schon mal sowas erlebt? Und das ist immer ganz, ganz prima, wenn dann sich herausstellt, ja, das ist nichts Ungewöhnliches, sondern das ist einfach so.
Ja.
Und das ist sehr wichtig, dass das alles jetzt sich bildet, so ein Konsensus bei uns, dass man auch dann ganz bestimmt auch von wissenschaftlicher Seite anfassen kann, wenn man jetzt Statistiken herstellt, nicht? Und das finde ich gut. Und ja, das passiert jetzt.
Ja, ich kann auch sagen, als ich vor, ich glaube, bei mir sind es jetzt 24, 25 Jahre seit meiner ersten Erfahrung. Und damals hat man wirklich nur hinter vorgehaltener Hand reden können in Deutschland. In Kalifornien, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, da ist es schon ein bisschen anders gewesen. Da gibt es natürlich eine Menge Leute, die so in der Esoterik unterwegs sind und dank Shirley MacLaine wahrscheinlich sich da ein Tor geöffnet hat irgendwann mal und das Phänomen schon salonfähiger war. Aber hier habe ich mich auch nicht getraut, mich zu outen. Und das hat dann nochmal gut 10 Jahre gedauert, wirklich, bis ich auch an die Öffentlichkeit gegangen bin und bis ich angefangen habe zu sagen, so ja, das passiert und es kann im Prinzip jeder erleben, ne, unter den richtigen Voraussetzungen. Ist nicht für jeden so einfach, aber es ist möglich, das weiß ich aus meiner Erfahrung.
Ja, ich habe auch noch viele Sachen. Ich arbeite an einem neuen Buch. Ich habe viele Sachen gesammelt, wo ich selbst noch nicht mal genau weiß, worum handelt es sich denn dabei? Und wieso kommt sowas überhaupt zustande? Wo kommt das her und so weiter? Und diese Berichte, die will ich erst anpacken, wenn ich genau weiß, was sich da abspielt. Ich habe jetzt schon herausgefunden, wie diese Welten zustande kommen, irgendwie. Auch vor allen Dingen im luziden Traum. Und da ist mir die KI ein bisschen zu Hilfe gekommen, weil in der künstlichen Intelligenz, wie sich Bilder zusammensetzen, das ist ziemlich genauso wie auf der astralen Ebene, nicht? Und was ich herausgefunden habe, dass es in der künstlichen Intelligenz gibt es, ich weiß nicht, wie das heißt, Creator und also zwei Energiesachen, kann man nicht sagen, zwei Datengänge. Der eine ist der Creator und der andere ist der Discriminator. Okay, ich glaube, so heißt, ich weiß nicht, ob das genauso heißt. Aber das heißt, da kommt von der astralen Ebene kommen Erinnerungen auf oder Daten aus der astralen Welt und die werden dann irgendwie zusammengestellt durch die eigene Erfahrung. Ich habe das ganze Ding schon irgendwie in den Griff, so dass ich jetzt verstehe, wie auch Sachen zustande kommen, die einfach ziemlich unerklärlich sind. Und ich glaube, die künstliche Intelligenz, die nimmt so ähnliche Sachen irgendwie, fällt sich ebenso. Ich werde da noch ein bisschen mehr reinsteigen, wenn ich darüber schreiben will. Ich werde vielleicht auch mal ein Video darüber machen. Aber ich glaube, dass der Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und astralen Erlebnissen eigentlich ziemlich eng, nicht? Und das finde ich sehr interessant.
Wenn wir davon ausgehen, und ich weiß nicht, ob das in deinem Sinne ist oder ob du das so wahrnimmst, was Thomas Campbell beschreibt, dass wir in einer Simulation leben, die ja auch dann von einer Intelligenz kreiert wurde, denke ich, hast du da eine ziemlich gute heiße Spur.
Ja, ich glaube, ich habe die. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten und dann dran meditieren, weil es ja so viel verschiedene Erfahrungen gibt. Einige Erfahrungen sind total subjektiv, diese in dem luziden Traum, die man dann eigentlich nicht von Astralerlebnissen unterscheiden kann. Und die kommen aus dem Unterbewusstsein. Und die Informationen setzen sich aus persönlichen Erlebnissen zusammen und auch aus unseren Erfahrungen und aus unserer Verbindung mit der Astralwelt. Nicht, dass wir also subjektiv Sachen aufnehmen, die nicht unbedingt in der Realität oder im Konsensus irgendwie ein Feld haben, ein Spielfeld haben. Also diese Sachen sind ziemlich kompliziert und auch ziemlich verwirrend. Und deshalb, daran will ich arbeiten, dass man jetzt einen klaren Unterschied machen kann zwischen luziden Traum und astraler Reise. Und das ist nicht so einfach, weil die manchmal miteinander sich austauschen.
Ja. Also, ja, ist interessant. Ich habe zwar so Merkmale, wo ich dann meistens, ich glaube ich, zu erkennen, ich bin in einem luziden Traum oder ich bin tatsächlich in einer Konsensrealität, in einer der Astralebenen, aber manchmal ist es auch nicht zu unterscheiden. Und dann finde ich das extrem frustrierend und breche es dann manchmal auch ganz bewusst ab, weil ich denke, es führt jetzt auch zu nichts, wenn ich in meiner Verwirrung nicht weiß, was hier geschieht und wo ich bin, dann nützt das Datensammeln nichts.
Ja, ich hatte eine Erfahrung, als ich war ganz bestimmt auf der Astralebene und war in einer Stadt und da war ein Fluss vor mir und in der Ferne war eine Brücke und ich dachte, ja, vielleicht kann ich eine Abkürzung machen. Und als ich daran gedacht habe, habe ich eine Brücke gebaut in meinen Gedanken, bis ich dann in der Mitte der Brücke war. Und dann dachte ich, ja, ist denn diese Brücke jetzt wirklich? Und da ist die abgebrochen. Und ich bin ins Wasser gefallen. Und solche Sachen passieren, wo man, ja, was ist denn jetzt Konsensusrealität? Wie stark ist deine kreative Kraft, um wirklich was zu bauen, was auch andere Leute benutzen können? Und solche Sachen, mit denen muss ich noch arbeiten. Nicht? Und deshalb mache ich auch immer wieder so Tests und so weiter.
Ja, also für mich wurde irgendwann wichtig, dass ich immer wieder an die gleiche Stelle gehe. Ne, wenn ich etwas Neues für mich entdeckt habe oder irgendwas Phänomenales entdeckt habe, dann habe ich meiner Wahrnehmung nicht getraut. Ich komme zwar immer erstmal mit einem Ja zurück. Ich gebe allem eine Möglichkeit. Und dann kann ich das reproduzieren? Kann ich dann nochmal hingehen? Ne, und dann wird es oft frustrierend, weil es funktioniert nicht oder es ist nicht klar genug. Und manchmal kommt auch tatsächlich so ein, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass dann jemand da ist, der sagt, das kann dein Erbsenhirn nicht verstehen.
Ja, ich hab das auch so, ich mache das auch so. Ich habe ein Haus auf der anderen Seite, das ich von innen und außen total kenne und an dem ich immer noch rumbastel. Und alle möglichen Sachen geschehen da in dem Haus, in dem Garten und so weiter. Und davon weiß ich jetzt, das ist jetzt eine Sache, die ganz, ganz real ist, nicht für mich. Und dann ist auch schon mal passiert, dass ich nach paar Monaten wieder angekommen bin und da waren Hausbesetzer drin.
Ja, das habe ich auch erlebt. Das ist ja verrückt. Ich habe gedacht, das geht nur mir so. Aber ich fordere die Leute in meinen Workshops auf, tatsächlich auch etwas zu kreieren in ihren Gedanken.
Ja.
Ne? Und wir nennen das den Wohlfühlort als Ankerpunkt für weitere Explorationen. Und für viele ist das so, ja, aber das bilde ich mir doch nur ein. Ne? Und ich sage immer, nein, das ist die Kraft der Manifestation. Ne? Das ist wahrnehmbar von der anderen Seite. Und mir ging es auch so. Ich bin hingekommen und dann war jemand anders in meinem Haus und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist.
Soll ich jetzt Polizei holen?
Ja, die Astralpolizei. Aber ich weiß auch nicht, wer es war. Der ist dann gegangen irgendwann wieder. Wie ist das bei dir dann gelaufen?
Ja, ich hatte eine der besten Erfahrungen war, dass ich ein paar Monate nicht da war und da hat sich eine ganze Künstlergruppe in meinem Haus niedergelassen. Und ich war ganz, ganz begeistert, weil die Kunst ein ziemlich hohes Niveau hatte. Und die Leute, mit denen ich dann getroffen war, einer hat mir eine Führung gemacht, die mich mit den Künstlern bekannt gemacht. Und da war ein ziemlich positives Ereignis, nicht? Und dann
Ja.
hab ich nur Scherze gemacht mit dem Führer und der sagte, ja, wie verhält sich das dann rechtlich so? Und haben wir noch ein bisschen gelacht und so weiter. Aber das war eine sehr positive Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie die Vibration von dem Haus irgendwie diese Leute angezogen hat.
Ja.
Solche Sachen kommen vor. Ich habe eigentlich ziemlich viele andere solche Erlebnisse mit Interaktionen mit Leuten und so weiter. Ich habe versucht, dann in meinem Elysium-Buch das irgendwie auch ein bisschen bildnerischer darzustellen, nicht, was da so abläuft. Und das hat mir auch selbst geholfen, weil ich dann nochmal zurück musste und mir genau das Erlebnis wieder hineinfinden und so weiter, nicht? Ja.
Ja, lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde ganz gerne, du bist ja nun schon einige Jahrzehnte astral unterwegs und ich bin ganz neugierig und das ist auch eine der Fragen, die mir per E-Mail zugesandt wurden. Was nutzt du heute? Hast du heute eine bestimmte Herangehensweise, die sich im Laufe der Zeit für dich entwickelt hat, wie du eine Astralprojektion oder eine außerkörperliche Erfahrung einleitest für dich?
Ja, das ist jetzt der springende Punkt. Ganz von Anfang an, als ich vor 50 Jahren anfing zu meditieren, ich kannte solche Phänomene überhaupt nicht. Ich hätte auch nie das für möglich gehalten, nicht? Das Das passierte erst so nach ein paar Jahren, als ich anfing zu meditieren. Mein Hauptinteresse war nicht irgendwelche spirituellen Erfahrungen oder so außergewöhnliche, mysteriöse Erfahrungen zu machen. Dafür habe ich mich überhaupt nicht interessiert. Mir ging es von Anfang an nur darum, um die Selbstverwirklichung, um den Ursprung meines Seins zu finden. Und diese ganze Astralsache, die ist spontan passiert. Und als das passiert war, war ich natürlich total, das war natürlich eine Sache, also das kann man ja unheimlich schlecht beschreiben, was dann so vor sich geht. Das Erste, was ich dachte, ja, jetzt, Mensch, ich bin jetzt Superman. Ich kann jetzt durch die Haustür in eine andere Welt gehen. Und so weiter. Und ich war total begeistert, nicht? Ich konnte nicht schlafen vor Aufregung, was denn da für Möglichkeiten von war. Und dann hatte ich eine ziemlich intensive Zeit, wo ich das auch eingeleitet habe durch Meditation und so weiter. Es gab ja keine Bücher damals darüber. Muldoon und Carrington waren die einzigen. Oliver Fox, nicht? Zwei Bücher
Ja.
ich damals mit. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich so richtig habe ich das erst verstanden, was da überhaupt passiert war, als ich meine Tagebücher durchgelesen habe. Denn da war eine innere Lehre oder so, eine innere Ausbildung hat stattgefunden. Und die kam erst ganz zum Vorschein, als ich meinen inneren Meister getroffen habe. Und zwar, also das Ganze wurde ausgelöst durch eine Erleuchtungserfahrung, die ganz spontan stattgefunden hat. Total aus dem Blauen. Die habe ich im Multidimensional Man beschrieben. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich diese außerkörperlichen Erfahrungen hatte. Und durch diesen chinesischen Meister, der sich bei mir eingestellt hat in den 70er Jahren, der hat mich dann unter die Fittiche genommen und mich total ausgebildet. Und das hat er sehr gezielt gemacht. Ich erinnere mich nur ganz genau daran, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, bin ich ihm sozusagen auf die Füße gefallen und habe da gehockt vor ihm und er sah ganz locker, hat er da auf sich zurückgelehnt. Und dann hat er mir mit dem Fuß die Brust massiert. Okay. Und ich dachte, mir war das ein bisschen peinlich. Ich dachte, wenn jetzt jemand vorbeikommt. Und da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Und dadurch ist ein Feuer entstanden in meiner Brust. Und ich wusste dann, dass er mein Herzchakra geöffnet hat. Und dieses Brennen hielt noch für Wochen auch im Wachzustand an. Nicht? Und diese Ausbildung, die ging dann bis Anfang der 80er Jahre, wo er mich dann in höhere Bewusstseinsebenen eingeweiht hat, mit Symbolen, die hat er mir gesendet. Und dann ging es schon los auf eine andere Sprache sozusagen zur Verständigung. Natürlich Telepathie und so weiter, aber mit dieser Telepathie kam auch schon Erfahrung mit, dass ich dann gemerkt, da brauchte man keine oder konnte man keine Worte benutzen. Er hat mir dann mich eigentlich meinem ursprünglichen Ziel weitergebracht durch die innere Erfahrung dessen. Und dann auch hatte ich noch Erleuchtungserfahrungen gemacht auf diesem Wege. Und dann, ich hatte dann das Buch geschrieben 2008, Multidimensional Man. Und dann hatte ich 2013, war ich auf einem Retreat in Schottland, in so einer Berghütte, zum Meditieren. Und da hatte ich auch eine ziemlich starke Erleuchtungserfahrung. Und da ist mir erstmal wieder total klar geworden, wo der Weg hingeht. Und von dem Moment an habe ich diese außerkörperlichen Erfahrungen nicht mehr so in den Vordergrund gestellt und auch mich nie bemüht, außerkörperliche Erfahrungen zu haben.
Oh,
Und
interessant.
die kamen ganz spontan, nicht? Und wenn die stattgefunden hat, habe ich die natürlich aufgeschrieben. Aber ich habe mich nicht dafür interessiert, jetzt sagen wir mal, jetzt setze ich mich hin, jetzt will ich eine außerkörperliche Erfahrung haben. Manchmal kam das schon vor, dass ich ein Interview hatte oder für eine Konferenz sprechen sollte und ich hatte wochenlang keine außerkörperliche Erfahrung. Dann habe ich mich am Abend vorher vorbereitet und mir gesagt, ich will jetzt eine frische außerkörperliche Erfahrung machen, damit ich bei dem Gespräch irgendwas Neues, was Frisches habe und so weiter. Das waren die einzigen Teile, wo ich mich darum bemüht habe, eine Erfahrung zu haben. Und jetzt ist das für mich ziemlich eigentlich uninteressant, weil es für mich ist das Wichtigste, dauernd im Einheitsbewusstsein zu verweilen. Verstehst du? Und das ist,
Ja.
es gibt einfach nichts Besseres. Und die Erfahrung ist totale Nebensache, weil das Einheitsbewusstsein ist ein Zustand der totalen Geborgenheit, des Friedens, der Sicherheit, kann man sagen, ja. Und diese totale Kommunikation mit dem, was ist, nicht mit der, dieser göttlichen Gegenwart, die durch alles durchdringt, verstehst du? Und das ist wichtiger als alles andere. Und die Bewusstseinserweiterung, die sich dadurch einstellt, nicht, dass man jetzt zum Beispiel in so einen Zustand kommt, wo man einfach Sachen weiß und über die man nicht nachdenkt, weil das einfach so ist. Okay? Und das ist für mich mein tägliches Brot, sagen wir mal.
Ja, das klingt natürlich extrem befriedigend,
Ja.
wenn es so ist. Aber natürlich hat für dich der Weg auch über diese Astralreisen dorthin geführt, ne, zu dieser Erkenntnis und auch zu diesem Bedürfnis oder zu diesem Sein können in diesem Einheitsbewusstsein. Das ist ja vielleicht auch für jemanden ohne Vorbereitung gar nicht unbedingt erkennbar oder möglich oder jemand weiß es vielleicht auch gar nicht einzuordnen.
Ja, und ich fand das auch wichtig, dass ich die Notiz überhaupt gemacht habe, weil es so wenig darüber gibt. So wenig Information. Und ich dachte, ja, irgendwann muss ja jemand damit anfangen. Das müsste eigentlich Schlagzeilen sein auf der Zeitung.
Ja, es ist mir auch völlig unerklärlich, warum das nicht so ist.
Ja, ich jetzt auf der Bild-Zeitung ganz vorne drauf, es gibt noch eine andere Welt.
Ja, ich bin sicher, wir kommen dahin. Ne, ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht, aber ich habe das starke Gefühl, dass wir auf einem rapiden Weg da sind. Ne, dass Themen jetzt in der Öffentlichkeit stehen, die einfach auch nicht mehr zu unterdrücken sind und die integriert werden wollen. Und wir haben ja auch genug Botschafter, die das tun, jetzt auch auf größerem Rahmen, die sehr viele, ja, begeisterte Anhänger auch haben, sage ich mal, in ihrer Arbeit. Bewusstseinserweiterung findet ja tatsächlich statt. Aber ja, vielen Dank erstmal für diese Erklärung, dass da erübrigen sich dann schon Fragen wie, nutzt du binaurale Schwingungen? Da müssen wir gar nicht dran anknüpfen. Und ich sage auch immer zu meinen Teilnehmern, das ist nur ein Werkzeug, um dich in einen bestimmten Zustand der Ruhe oder auch in etwas Unbekanntes zu versetzen, was dir ermöglicht, ohne dass du vorher 3 Jahre meditiert hast, schon mal in eine gewisse Position zu kommen, die förderlich ist. Aber so unterliegende Frequenzen können dir ja keine Erfahrung bescheren. Das kannst nur du selbst oder das kann nur dir ermöglicht werden von der geistigen Welt, aber nicht durch ein technisches Hilfsmittel. Das kann höchstens die Absicht stützen, aber mehr auch nicht, ne?
Ja, und das ist ja auch so, dass es so schwierig ist, irgendwie mit dem Verstand zu erzeugen.
Ja.
Die ganze Sache auf einer Ebene abstehen, die auf der rechten Gehirnhälfte ist, die eigentlich irrationale.
Ja.
Wenn man das Irrationale rational irgendwie hervorbringen will, dann funktioniert das nicht. Nicht? Und deshalb ist das so schwierig, diese Sachen zu kontrollieren. Nicht? Ich habe mal eine Aufzeichnung gemacht mit Luminal Dreams, wie heißt sie, Hypnagogic Images. Um hypnagogische Bilder zu erzeugen, muss man eigentlich nicht daran bewusst teilnehmen. Dann darf man da nicht bewusst
ja.
aussteuern. Und das ist die Schwierigkeit, die sich bei Leuten einstellen, die eine außerkörperliche Erfahrung haben wollen und dann krampfhaft daran arbeiten. Nicht? Und dann oft, wenn sie dann keine Lust mehr haben und es aufgeben, auf einmal haben sie eine außerkörperliche Erfahrung. Nicht?
Ja.
Deshalb ist es so schwierig, das irgendwie zu kontrollieren.
Ja, das Wollen hindert uns. Ne? Das habe ich auch festgestellt. Und oftmals auch selbst, wenn ich jetzt Workshops gebe und die Leute machen ihre Meditation, es ist, die Erwartung ist zu stark, das Wollen ist zu stark. Und am Ende, kurz bevor, wahrscheinlich unterbewusst, weiß man schon, ja, es geht jetzt ja sowieso zu Ende, ne? Jetzt ist dann vorbei. Und dann hat man noch so 30 Sekunden und da passiert es dann plötzlich. Und dann kommt aber die Stimme, die sagt, so, nun ist es Zeit, zurückzukehren. Na, und dann ärgern sich immer alle. Aber es ist der Moment der totalen Hingabe oder des Loslassens, wie immer man das beschreiben möchte, da geschieht es dann. Das, ja.
Das ist das große Geheimnis der ganzen Sache.
Ja, aber man lernt viel in diesem Prozess über sich selbst, über seine Mechanismen. Also es hat auch trotzdem seinen Wert irgendwo, das Probieren, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht.
Und die andere Sache ist auch, wenn man erst so eine Erfahrung gemacht hat, in der Erfahrung kommt einem das unheimlich einfach.
Ja.
Und denkt dann, Mensch, wieso ist da nicht das dauernd? Wieso findet das nicht dauernd statt? Und dann kommt man zurück und dann geht man wieder in die außerkörperliche Erfahrung, wahrscheinlich in die gleiche Umgebung. Und dann dachte ich, ah, jetzt trinke ich noch eine Tasse Tee und dann gehe ich wieder zurück und so weiter. Das kann eine ganze Nacht manchmal so dauern, nicht? Weil das alles so leicht genommen wird. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass unsere außerkörperliche Erfahrung eigentlich unser Naturzustand ist. Findest du das auch?
Ja, das ist mein ganzes Reden und das will niemand hören, das will niemand verstehen, dass da muss nichts aus dem Körper raus,
ja,
sondern
ja.
Ich sage immer zu Beginn des Workshops, der Mensch hat keine Seele, die Seele hat den Menschen. Und das Bewusstsein ist nicht im Körper, sondern der Körper ist im Bewusstsein. Na, das ist ein ganz klarer Unterschied, aber das Ego will das nicht hören. Und das Ego will, dass da was rausgeht aus dem Körper.
Ja, genau. Und deshalb ist das so gut, wenn man das erstmal gepackt hat, diese ganze Sache verarbeitet hat und weiß jetzt, ich bin Bewusstsein.
Ja.
Alles andere ist nur Nebensache, nicht? Deshalb, ich meine, wenn es Leute da eine große Sache rausmachen, zum Beispiel den Erleuchtungszustand zu erreichen, nicht? Wie das damals so in den 70er, 60er Jahren so Mode war, wenn ich erstmal genug meditiere, dann erreiche ich den Erleuchtungszustand. Das ist eine unheimlich große Sache, die nur die großen Weisen in Indien vor 2000 Jahren erreicht haben. Nicht? Dann wird das so aufgebaut. Aber wenn man erstmal das erlebt hat, dann ist das der Urzustand, der natürlichste Zustand, den wir überhaupt haben. Und alles ergibt sich aus diesem natürlichen Zustand, der die Grundlage eines jeden Menschen ist. Nicht? Und das ist das Wunderbare dabei, dass wir den nicht erreichen müssen, weil wir den schon erreicht haben.
Ja, es ist im Prinzip das Ego, was es verschleiert.
Ja, genau. Genau.
Aber es ist ja immer da. Ja, spannend. Aber bei mir hat das auch gedauert, bis ich das irgendwann mal so, da kam das Verständnis und mit dem Verständnis kam dann auch die Leichtigkeit. Und wie du sagst, mir ist heute auch die Erfahrung nicht mehr so wichtig, obwohl ich gerne auch noch rausgehe und erforsche, aber es ist sehr zeitaufwendig und es braucht auch eine gewisse Ruhe. Das ist ein Luxus, sage ich mal. Aber dieses Wissen und diese Erfahrung, ich bin Bewusstsein, ich bin nicht Körper, ich bin auch nicht Physis, ne, sondern ich bin Bewusstsein, so durchs Leben gehen zu können mit dieser Erfahrung und dieser Einsicht, nimmt dir ja im Prinzip auch jegliche Angst, die im Alltag sonst immer präsent ist und die wir überall hin projizieren und die auch unser Energiefeld verseucht. Und
genau, und ich finde, dass diese, ich nenne das Einheitsbewusstsein, das Bewusstsein selbst zu sein, nicht mal sein Ursprung zu sein, ist die leichteste Sache der Welt, weil das unser Naturzustand ist. Und die Identifikation mit unseren Sachen, nicht, die macht das Leben so schwierig.
Ja.
Ich meine, ich denke nur, man braucht sich nur mal seine Katze oder seinen Hund anzuschauen, um zu sehen, wie leicht und wie genießbar das Leben sein kann. Die denken da überhaupt nicht drüber nach. Und wir machen uns das Leben zur Hölle total aus unsinnigen Gründen. Und deshalb ist das so wichtig, dass Leute anfangen, daran zu glauben, dass sie sind und das einfach anzunehmen und dass es das Wichtigste ist, im Leben zu sein, nicht gewahr zu sein und sich an dem Sein zu erfreuen, nicht mit seinen Mitmenschen zu scherzen, rumzumachen, nicht alles Mögliche, das Leben wirklich genießen,
ja,
aus dieser Erfahrung des Zusammenseins, der Einheit, nicht? Ja, und ich glaube, diese Erkenntnis, hoffentlich, spült so langsam sich zur Oberfläche, hoffe ich. Nicht? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, was in der Welt passiert, nicht, dann ist das wirklich unheimlich notwendig.
Ja, und ich bin froh, dass ich mich dem so ein Stück weit entziehen kann, ne, dass ich diese Erkenntnis habe und frage mich dann aber auch immer, wie kann ich das den Leuten noch besser nahe bringen? Wie kann ich da noch mehr Verständnis für erzeugen, dass sie nicht an den Nachrichten kleben und womöglich noch dadurch dazu beitragen, dass diese ganzen Steine, die da im Rollen sind, noch viel schneller rollen? Ne? Es ist ja so viel wichtiger, sich zurückzuziehen und bei sich zu bleiben.
Ja, und ich meine, unsere Aufgabe, ich meine, es gibt durch den Krieg und so weiter viele Leute, die denken, ja, jetzt müssen wir alle uns zusammenfinden und wir müssen anfangen zu beten, unheimlich tüchtig beten dafür, nicht, damit Friede, sich wieder Friede herrscht. Und dann sind die ganz krampfhaft dabei zu beten und Gott anzuflehen und so weiter, nicht. Aber das größte Gebet, was wir machen können, ist einfach auf der Erde zu sein, mit dieser Erfahrung der Gegenwart, die sich total abspielt. Und dadurch sind wir irgendwie so eine Wurzel, bilden wir eine Wurzel für das höhere Bewusstsein auf dieser Erde. Wir bringen die dann zusammen, da brauchen wir uns nicht hinsetzen und Gott anzuflehen. Nicht? So sehe ich das.
Ja, wo wir gerade da sind in dieser Richtung, was ist der Sinn des Lebens? Wie hast du den für dich definiert? Oder hast du ihn jemals definiert?
Also für mich im Moment ist das so, irgendwie wie ein Kind zu sein. Aber auch die Tragkraft, das Ausmaß dieses Seins zu erfassen und es ganz bewusst rauszubringen. Verstehst du? Ich hatte eine Erfahrung, ich war 2021, hatte ich mich in eine kleine Kabine zurückgezogen, um zu meditieren. Und da hatte ich eine ziemlich starke Erfahrung. Ich hatte eine Erfahrung mit einer Göttin, nicht, die unheimliche Liebe ausgestrahlt hat. Und ich dachte, wie kann ich denn diese Liebe überhaupt umsetzen? Nicht? Und das war noch so eine unschöne Erfahrung. Da war erstmal diese wunderschöne Gestalt dieser Göttin, die sich dann in Blumen aufgelöst hat. Und die Blumen haben mich dann mit dieser unglaublichen Liebe übergossen. Und danach bin ich um die Erde geflogen und ich hatte eine unheimliche Kraft, eine unglaubliche Kraft, von der ich glaubte, dass ich die überhaupt haben könnte. Und ich habe dann, als ich die Erde umkreist bin, diese Kraft ausgestrahlt. Okay? Es gab keinen anderen Weg. Nicht? Ich musste die irgendwie weiterleiten. Okay? Ich hatte überhaupt keine Wahl da drin. Und deshalb ist die Erfahrung der Glückseligkeit so unheimlich wichtig, dass man die hoffentlich jeden Tag irgendwie schon, wenn man die Augen aufmacht, sich dieser Stille bewusst wird und die empfindet und diese erstmal mit Dankbarkeit aufnimmt und dann die in die Tat umsetzt, die einfach weiterleiten. Und dadurch verstärkt sie sich immer. Und deshalb werden wir, die diese Kraft irgendwie zunutze machen, ganz wichtige Leute auf diesem Planeten, obwohl wir nie darüber reden brauchen oder nie darüber nachdenken brauchen. Wir können irgendwo an irgendeiner Stelle in der Mitte, im Stadtzentrum, in der Kneipe, in der Wüste sein. Und diese Kraft, die wird sich ausbreiten dann. Und keiner merkt das. Keiner braucht das merken. Und braucht darüber nicht zu reden. Verstehst du? Das ist einfach die Verstärkung der Stille, des Friedens. Okay? Und das finde ich, das ist das Wichtigste, das Beste, was wir machen können hier.
Ein wunderbarer Gedanke.
Ja. Und Spaß daran haben. Nicht? Das ist die Hauptsache, dass wir das genießen, dieses Sein. Und du hast gefragt, was ist der Grund? Für mich ist das der Grund des Lebens. Nicht? Ich kann mir keinen besseren Grund ausdenken. Die Leute sagen.
Also, da mag jetzt vielleicht jemand, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also, es mag jetzt vielleicht jemand sagen, das ist jetzt für den Jürgen einfach zu sagen. Ne, Spaß haben und das Leben genießen. Er sitzt in seinem Haus in England und kann es sich gut gehen lassen. Aber es gibt Menschen auf diesem Planeten, die leben Inkarnationen, für die beginnt jeder Tag mit Bombenalarm oder mit Terror oder Hunger oder sonstigen Mangelerscheinungen. Was sagst du zu denen?
Das Erste, was ich sage, ist, dass wenn ich sowas sehe, sieht man ja jeden Tag auf den Nachrichten, dann empfinde ich ein unheimliches Mitgefühl der Liebe. Und ich kann dann nicht anders, als dieses Mitgefühl rauszulassen. Und wenn ich was tun könnte, Gott sei Dank haben wir in Wörsing keine Bombenanschläge, nicht, sondern wir leben hier wirklich im Paradies sozusagen, nicht? Aber Leute, die in solchen Situationen sind, die können nichts anderes tun, als zu helfen und da total in diesem Tumult aufzublühen auch. Und es zeigt sich häufig, dass gerade in solchen Krisensituationen sich die Engel breit machen. Nicht? Ich hatte eine unheimlich schöne Erfahrung, als ich in Griechenland, das kommt wahrscheinlich erst in meinem nächsten Buch raus, in Griechenland sind wir in Mount Athos ins Kloster gegangen und da waren Mönche, mit denen wir uns da unheimlich gut unterhalten haben. Ich war mit einem Freund da, der war eingeweiht von, der hat einen Sikh-Guru, der hatte auch außerkörperliche Erfahrung dauernd, mehr als ich und so weiter. Und der war total, wir hatten einen unheimlichen Draht. Er kam aus Tansania und vom Stamm her war ein Maasai Warrior und er hatte eine unheimlich starke Energie, die ziemlich, auch eine ziemlich alte Energie, sagen wir mal, die ihn schon genetisch irgendwie da war. Und wir sind in dieses Kloster gegangen und da waren diese Mönche und wir haben uns dann mit einem Mönch angefreundet, der Buddhist war. Und der ist dann, hat diesen griechisch-orthodoxen katholischen Glauben hat er da angehangen. Die haben meditiert. Die haben wie die Wahnsinnigen gebetet. Das fängt schon um 4 Uhr morgens an und wir haben das ein bisschen mitgemacht, obwohl ich das nicht lange ausgehalten habe, vielleicht so 2, 3 Stunden, aber am Schluss nicht, weil die Bänke so hart waren. Und dieser Mönch, mit dem haben wir uns über Astralreisen unterhalten, über die ganze Gnosis und alles Mögliche. Ich habe ihn dann gefragt, ich bin Künstler, ich möchte ganz gern mal was über diese Ikonen wissen, die Sie da haben in der Kirche. Und wir haben uns über die Ikonen unterhalten und er sagte, die Ikonen sind wichtig, das machen die Mönche. Jeder Pinselstrich ist ein Gebet, nicht? Und da sagt er, ja, ich zeig dir gerne eine Ikone. Und diese Ikone, die er mir zeigen wollte, die war in einer Kapelle, die nur eingeweihten Mönchen zugänglich war. Und ich habe bald herausgefunden, wieso. Und ich hatte zwei, er hat mir zwei Ikonen gezeigt. Und beide haben ein religiöses oder ein spirituelles Erlebnis ausgelöst. Aber die andere, von der ich gerne sprechen möchte, war eine Ikone von der St. Anastasia, die im 3. Jahrhundert von den Römern ermordet worden war. Und die hat mir eine unheimlich starke spirituelle Erfahrung der Glückseligkeit vermittelt, nicht? Das war unglaublich. Und ich habe mich dann mit ihr angefreundet, in dem Sinne, dass ich am nächsten Tag zurück wollte und nochmal meditieren wollte. Und dann danach war sie immer da, wenn ich an sie dachte. Das war wie so ein unsichtbarer Freund von mir. Und eine unheimliche Liebe hat sie ausgestrahlt. Und es ging so 6 Monate, für 6 Monate hat das so angehalten. Und dann habe ich sie einmal gefragt, kannst du mich mal mit nach Hause nehmen? Nicht? Und ich dachte jetzt, sie sei jetzt so im Himmel und ein schöner Garten und so weiter, schön gepflegt. Goldenes Licht. Und dann auf einmal waren wir in den übelsten Slum, den man sich überhaupt denken kann. Und ich war ganz schockiert und habe gefragt, ja, ich wollte doch mit dir nach Hause. Aber wir sind hier in einem Elendsviertel. Und sie sagte ganz schlicht und einfach, mein Zuhause ist, wo ich am meisten gebraucht werde. Nicht? Und deshalb nochmal darauf anzuknüpfen, was wir erleben, das unheimliche Elend, das in der Welt stattfindet. Ich hatte kürzlich ein Video gesehen, wo die Drogenabhängigen in Amerika
Ja,
doch
bei mir vor der Haustür.
ja, also das ist unglaublich. Und es gibt wirkliche Elendsviertel. Und da gehen häufig Leute hin, die vielleicht ganz unscheinbar da ihre Arbeit leisten. Nicht?
Wenn
Und
du
das
sagst Leute, meinst du lebende Leute oder reden wir jetzt von...
Leute, die das nicht mal erkennen, die aber genau diese Verbindung haben vom Herzen her, die vielleicht nie was darüber gelesen haben, aber diese Verbindung haben. Und das habe ich selbst am eigenen Leibe erfahren von einer Krankenschwester, als sie im Krankenhaus war. Das war ein Engel in einem Menschenanzug, nicht? Und so habe ich das erfahren. Und deshalb, wenn man jetzt darüber spricht, ja, dir geht's gut, du lebst in Wohlstand, aber hier werden Kinder ermordet, Häuser gebombt. Was hältst du denn davon? Und was die Leute erleben, ist ein Erlebnis des Bewusstseins. Ist ein Bewusstseinserlebnis, eine Erfahrung, die die Leute benutzen können, um Gutes zu tun. Und ich hatte ganz interessant, ich hatte einen Freund in den 70er Jahren, der auch unheimlich viel meditiert hatte. Und der sagte, ja, ich will mich in die Berge absetzen, vielleicht kleines Haus kaufen in der Schweiz und werde mich hinsetzen und mein ganzes Leben lang meditieren. Aber um das tun zu können, brauche ich erstmal ein bisschen Geld. Und dann ist er nach Mexiko geflogen, hat einen Koffer voll Kokain. Sagt, ich brauche auf eine Sendung und dann bin ich fürs Leben erstmal gereicht. Und als er in Frankfurt auf dem Flugplatz angekommen ist, kam er dann für 10 Jahre in den Knast. Sofort. Und er hatte jetzt seine Berufung gefunden. Er hatte jetzt seine Zelle, wo er meditieren konnte.
Tja.
Und aber das Interessante, was er gemacht hat, der hat mit diesen Kriminellen und den Leuten unheimlich intensiv gearbeitet für 10 Jahre und ist dann auch frühzeitig entlassen worden aus dem Grunde. Also so kann das kommen, man kann sich jede Sache irgendwie zur Arbeit machen.
Ja. Ja. Wow, das war jetzt wahnsinnig interessant. Ganz anders, als ich reingegangen bin in dieses Interview. Mein Fragenkatalog ist komplett irgendwie aus dem Rahmen gefallen. Aber vielleicht anknüpfend daran, dass wir noch so zwei, drei Fragen reinkriegen in dieser Episode und dann machen wir Schluss für heute und nehmen noch mal eine neue auf. Wir haben eben über das Böse gesprochen und das Elend gesprochen auf der Welt. Und eine Frage, die mir gestellt wurde, ist, oder ich lese sie einfach mal vor. Mich bewegt immer wieder die Frage, was Menschen im Jenseits erfahren, die so unfassbares Leid über viele Millionen Menschen gebracht haben, wie Hitler, Mao oder Putin. Wie lässt sich eine solche Schuld überhaupt abtragen oder muss die überhaupt abgetragen werden? Was ist deine Beobachtung?
Das ist auch eine Frage, die mich schon immer beschäftigt hat. Ja? Und ich habe das auch mal in meinem zweiten Buch Blick in die Unendlichkeit beschrieben durch einen auf einem kleineren Gebiet durch einen Selbstmordterroristen. Nicht? Den habe ich aufgefunden auf einer ziemlich niederen Astralebene. Und das war schrecklich. Das war eine der furchtbarsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Der war in einem Menschenhaufen von Menschenteilen, Leichen, Sterbenden umgeben. Und der wollte aus diesem Haufen raus. Aber das Leid, das er zugefügt hat, hat ihn total gefangen gehalten. Und dann dachte, ja, er hätte was Gutes getan. Und dann hat er zu Allah gebeten. Und Allah, der die Wahrheit verkörpert, hat immer die Auswirkung seiner Tat gezeigt, jedes Mal. Und dann betete er nicht mehr. Nicht? Weil das war so schrecklich, dass er mit diesen Konsequenzen seiner Handlung leben musste. Und das war nicht nur die Handlung der Opfer, sondern auch die Auswirkung auf die Leute, die das im Fernsehen gesehen und erschüttert war.
Ja.
Verstehst du, das sind unheimlich starke Auswirkungen. Was macht jetzt so eine armselige Seele mit solchen unglaublichen Auswirkungen? Und diese Frage stellt sich mir dauernd. Und das Einzige, was ich habe das nicht als Erfahrung erlebt, aber so wie ich mir das vorstelle, ist, dass diese Menschen oder Unmenschen das über Jahrtausende immer noch mal von der Opferseite erleben müssen. Das kann Tausende von Inkarnationen sein. Nicht? Es gibt keinen Ausweg daraus, weil das eine Energie ist, die jeden Menschen, der betroffen ist, Auswirkungen hat. Und diese Energie, die ist dann in so einem Kreislauf, die spiegelt sich immer wieder. Und so weiter. Das ist natürlich auch für die einzelne Seele eine unheimlich starke Erfahrung, nicht? Sowas ausgerichtet zu haben. Und von der Natur aus kann sich dadurch was einstellen, was genau das Gegenteil ist von dem, nicht? Dass dann irgendwie die Seele auf einmal erfährt, diese negative Kraft, die muss sich jetzt ausgleichen als eine göttliche Kraft. Und das kann bedeuten, dass diese Seele oder diese Jiva oder wie man es auch immer nennen will, das benutzt, um große Arbeit zu leisten. Von der Sicht des Einheitsbewusstseins gibt es keine moralische Beurteilung. Nicht, das ist einfach nur das Sein, Energien, die sich ausspielen und die irgendwie der größeren dem größeren Bewusstsein auf irgendeiner Weise zunutze kommen. Und das Bewusstsein von sich aus will immer, immer wieder Erfahrung machen. Und es dringt in jede Dunkelheit ein, die noch nicht erfahren ist. Und das ist die Natur des Bewusstseins, so viel Dunkelheit zu erfahren, die es noch zu erfahren gibt. Und diesem Phänomen sind wir alle ausgesetzt. Also so sehe ich das. Ob das nun der Wirklichkeit entspricht, das ist nur meine eigene Philosophie.
Ja, mein laienhaftes Verständnis ist so ein bisschen, dass es immer auch darum geht, jetzt in solchen Fällen, dass diese Seelenanteile, die hier inkarniert waren, bevor sie wieder zurückkehren zum Mutterschiff sozusagen, in ein Resonanzgebiet fallen oder sich dort angezogen fühlen. Und je nachdem, wie der Mensch, der stirbt, ist ja nicht plötzlich erleuchtet, wenn er tot ist. Jedenfalls nicht aus meiner Beobachtung, sondern der bleibt genau der gleiche, wie er vorher war, bis irgendwann hoffentlich Licht ein oder Bewusstheit einzieht. Und
ja, so sehe ich das auch, ja. Okay, ich meine, dieses ganze Leiden, ich meine, das ist nun mal ein Teil der Wirklichkeit. Ich hatte zum Beispiel, als ich in Schottland war und diese Einheitserfahrung gemacht hat, da hatte ich zwei Sachen erlebt. Die erste war das Leiden der ganzen Schöpfung, habe ich erfahren. Also das war auch ein unendlicher Schmerz. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Das war das Leiden der ganzen Welt aus dem Einheitsbewusstsein. Okay, das war Teil meiner selbst. Und dann im nächsten Moment die ganze Freude, die ganze Glückseligkeit der Schöpfung. Und das war fast vermischt miteinander. Aber das musste erfahren werden, sonst wäre es nicht Einheitsbewusstsein gewesen.
Ja.
Manche Leute denken ja, wenn ich jetzt erstmal in den Himmel komme, das ist alles unheimlich prima. Aber das Bewusstsein ist nicht prima. Die Wirklichkeit ist Realität, totale Realität. Und auch, was ich beim ersten Mal erfahren habe, totale Neutralität. Da gibt es keine Bewertung oder keine Attribute. Nicht? Und so ist das nun mal.
Ja, super spannend. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal eine Pause, wir beide, eine wohlverdiente, und dann finden wir uns nochmal zusammen für eine weitere Aufnahme für unsere Hörer und Zuschauer an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Es wird weiterhin spannend und wird jetzt erst so richtig spannend in der nächsten Episode. Vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit schon mal. Ich freue mich, wenn es gleich weitergeht.
Okay, vielen Dank.
Tschüss, bis gleich. Danke.